Franz Werfel. War bisher alles Behauptung und versuchter Beweis, so muss ich nun einen Glaubenssatz aussprechen. Nur der musische Mensch vermag, die durch den Sachglauben zerstörte Innerlichkeit wieder aufzubauen. Wohlgemerkt, ich meine nicht die Kunst, nicht Kunstwerke und auch nicht den Künstler. Nein, ich meine den seelisch-geistig Bewegten, den Erschütterlichen, den Rauschfähigen, den Fantasievollen, den Weltoffenen, den Sympathiedurchströmten, den Charismatischen, den im weitesten Sinne musikalischen Menschen. Ist es nicht verwunderlich, dass im Laufe der Geschichte alle menschlichen Typen an der Reihe der Herrschaft waren, nur er nicht? Es ist nicht verwunderlich. Macht und Ehrgeiz hängen immer mit dem Horror Vacui zusammen. Der Tatsachenmensch, der Tatmensch, der Täter, der Tuer, der Macher ist fast immer leer und starr, vom Machtwillen ausgebrannt. Der musische Mensch hingegen ist der ewig Erfüllte, der Schlüsselbewahrer jenes Himmelreiches, das in uns liegt. Sagen Sie bitte nicht, dass ich mich jetzt versteige und dass der musische Charakter ein seltener Ausnahmefall in dieser Welt ist. Das Gegenteil ist wahr. Er begegnet uns 100-mal. An seinem Blick erkennt man ihn, mit dem er irgendeinen Vorgang der Straße beobachtet, an seiner Versunkenheit im Kino zum Beispiel oder an der Neigung seines Kopfes, wenn er Musik hört. Er kommt in allen Klassen und Ständen vor, nur ist ihm seine Begnadung zumeist unbewusst. Ich gehe weiter. Alle Menschen besitzen einen musischen Kern. Bei der Mehrzahl ist er nur durch Sorge und Realgesinnung verschüttet. Ein anderer Teil wiederum, durch falsche Ideale vergiftet, bekennt sich nicht zu ihm. Denken Sie bitte an die Sage von Orpheus, dessen Gesang und Spiel nicht nur die Tiere und Bäume, sondern sogar die Steine zum Tanz mitreißt. Die Steine bedeuten das starrste Prinzip der Sachlichkeit. Aber selbst in ihnen steckt das Orphische, das dem Orpheus antwortet. Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass alle Menschen a priori musikalisch seien und nur durch gewisse Hemmungen und durch den verkehrten Erziehungsgang wieder unmusikalisch werden. Bedenken Sie, meine Damen und Herren, was es bedeuten würde, wenn die immanente Musik, die in uns allen schlummert, erweckt werden könnte. Jeder Mann, der nur ein einziges Mal ein musikalisches Erlebnis gehabt hat, weiß, dass derjenige, welcher solche Erlebnisse nicht kennt, ein Bettler ist. Die wir das Elend in der äußeren Welt überzeugungstreu bekämpfen, warum dulden wir so viel Elend in der inneren Welt? Die Realgesinnung zuckt natürlich die Achseln, sie hält das alles für weit irrealer als zum Exempel das Bridge-Spiel. Ich aber frage, welch ungeheure Glücksvermehrung auf Erden müsste es sein, würde jedem Menschenkind die Nahrung der Melodie zuteil. Und die Musik ist ja nur eine Provinz. Welche unentdeckten Welten schlafen noch in der Erlebniskraft des Auges? Welche Wonnen im Kosmos der Sprache? Welche Daseinssteigerung in der Himmelfahrt des Gedankens? Wir aber haben nicht solche Erweckungen zu erwarten, sondern den Gaskrieg. Und schuld wird sein das seelische Banausentum der politischen und ökonomischen Weltführung. Denn alles Böse und Dumme auf Erden ist nicht übermenschliches Schicksal, sondern eine tödliche Form der Fantasielosigkeit und Unmusikalität. Stefan Grossmann. Das Redaktionstelefon klingelte. Schreiben Sie den Nachruf für Stefan Grossmann? Gerne. Nekrologe schreiben ist ein Vergnügen. Man kann Milde und Tücke, Gerechtigkeit und Rache, Objektivität und Abneigung zu einem süffigen Drink mischen und der Tote muss schweigen. Ja. Ich schreibe den Nachruf für Stefan Grossmann. Ich brauche eine Formel für ihn. War er ein Zeitungsschreiber? Sicher gehörte er zu den 5 oder 6 deutschen Journalisten aus Passion, aber sein Liebesverhältnis zur Zeitung war allmählich zur Strindberg-Ehe ausgeartet. Er hielt es bei keiner Zeitung aus, vor allem nicht bei seiner eigenen. Was war er denn? Er verpfuschte seine Zeitungsarbeit durch seine Fantasie und er verdarb seine Fantasie durch Meinungsmache. Zugegeben, seine Novelle »Der Vorleser der Kaiserin« im September 1914 geschrieben, im Oktober 1914 in der Neuen Rundschau erschienen, war die erste literarische Arbeit, die in Deutschland die Herzen gegen den Krieg weckte. Warum blieb er nie bei der Stange? Warum schwoll seine Stimme nicht an? Warum floh er immer wieder vom Sein in den Schein, vom Leben ins Theater und wieder zurück von der Leere des ausgeräumten Theaters ernüchtert in die volle Welt des Realen. So verpfuschte er sich Schein wie Sein.